Wir begrüßen alle Brüder und Schwestern weltweit zu der Sendung Biblische Wortbetrachtung mit Bruder Frank. Wir sind Gott sehr dankbar für das Vorrecht, in der Zeit, in der wir jetzt leben, Gottes geoffenbarte Wort zu hören. Möge der Herr Bruder Frank segnen, stärken und durch seinen Geist leiten, das zu sagen, was der Herr der Gemeinde sagen möchte. Ehe Bruder Frank zu uns spricht, lese ich ein Wort zur Einleitung aus dem Epheserbrief, das 3. Kapitel, Vers 20 und 21. Epheser 3, Vers 20 und 21. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Bitte schön, Bruder Frank.
Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich grüßen und die vielen Grüße, die uns erreicht haben, weitergeben, ob Bruder Müller von der Ostsee, ob Bruder Mwamba aus Kolwezi, ob Bruder Cecil aus Pretoria, aus der ganzen Welt, ob Bruder Baumgartner aus der Schweiz. Und wir sind Gott, dem Herrn, dankbar, dass wir, so Gott will, auch wieder in der Schweiz die regelmäßigen Versammlungen an jedem letzten Sonntag des Monats haben können. Es ist einfach der Respekt vor dem Worte Gottes. Und das Wichtigste für einen Gläubigen sind die Versammlungen. Deshalb hat der Herr die Verheißung gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Darauf kommt es doch an. Und dann die Ermahnung, verlasset eure Versammlungen nicht, umso mehr ihr den Tag nahen seht. Wir sind Gott dankbar für die Sendungen, die weltweit gehört werden. Ja, man kann wirklich sagen, das hat es auf Erden noch nie gegeben. Und wir haben's aus dem Munde Bruder Brenhems gehört, dass die letzte Botschaft, die letzte biblische Botschaft, dem Kommen Christi vorausgehen wird. Und das ist vor unseren Augen göttliche Realität geworden. Und dafür sind wir dem Herrn sehr, sehr dankbar. Wir werden einige kostbare Bibelstellen betrachten. Und ich bitte jetzt, dass wir direkt damit anfangen.
Wir lesen aus dem Römerbrief, das erste Kapitel, Vers 1 und 2. Römer 1, Vers 1 und 2. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in den heiligen Schriften voraus verheißen hat.
Gelobt und gepriesen sei der Herr. Paulus hat sich bei seiner Verkündigung der Heilsbotschaft auf die Propheten des Alten Testaments berufen, die alles vorausgesagt haben, was geschehen würde, wenn Gott einen neuen Bund schließen wird. Und siehe da, er hat die alttestamentlichen Bibelstellen im Neuen Testament verwendet in jedem seiner Briefe. Und ich möchte, dass wirklich alle in allen Völkern und Sprachen begreifen, dass wir heute nichts anderes verkündigen können und dürfen und wollen, als nur das, was unsere Brüder, die von Gott berufen und eingesetzt waren, verkündigt haben. Und wie wir es im Einleitungswort gehört haben, dass Gott imstande ist, mehr zu tun, als wir bitten und flehen können, über alles hinaus will er sein Wort erfüllen und alle Verheißungen müssen wahr werden und zur Erfüllung kommen. Also auch wir verkündigen das reine, wahre Evangelium, die göttliche Heilsbotschaft, wie sie im Alten Testament vorausgesagt und im Neuen verkündigt wurde. Bitte, geliebte Brüder und Schwestern, in allen Völkern und Sprachen, nehmt doch bitte zur Kenntnis, dass das Neue Testament mit Erfüllung biblischer Prophetie begonnen hat. Johannes der Täufer war ein verheißener Prophet, ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Und die Schriftstellen aus Jesaja 40, 3 und Maleachi 3, Vers 1 wurden erfüllt. Genauso mit der Geburt des Erlösers, vorausgesagt, dass eine Jungfrau gute Hoffnung werden wird und einen Sohn gebären. Alles war vorausgesagt und alles ist so geschehen, wie es von den Propheten angekündigt worden ist. Genauso geschieht es in unserer Zeit. Gott hat wirklich einen Propheten wie Elia verheißen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. So steht's im Propheten Maleachi im 4. Kapitel geschrieben. Brüder und Schwestern, was wir alle benötigen, ist Respekt vor Gott und Gottes Wort und wahren, lebendigen Glauben an das, was Gott in seinem Wort gesagt und verheißen hat. Denn da steht wörtlich geschrieben, er wird das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden, wird alles wieder in den rechten Stand bringen. So hat es auch unser Herr in Matthäus 17 wiederholt. Wir danken Gott für die Sendung seines Propheten Bruder Branham in unserer Zeit und sind dankbar, dass wir wirklich zu Gott und zum Worte Gottes zurückgeführt worden sind. Wenn die Bibel von dem Tag des Herrn spricht, dann müssen wir nachlesen, was alles darüber gesagt wurde. Schon in Offenbarung 1 wurde Johannes an den Tag des Herrn versetzt. Und wenn ihr einen Adventisten oder einen Sabbatisten fragen würdet, was ist mit dem Tag des Herrn gemeint, dann käme die Antwort, das ist der Sabbat. Ja, aber wer die vielen Bibelstellen liest, die vom Tag des Herrn reden, wird doch die göttliche Antwort bekommen. Und wir wollen nichts anderes als die göttliche Antwort auf jedes biblische Thema. Wir lesen weiter.
Wir lesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen.
Dank sei dem Herrn, der nicht nur die Berufung gegeben, sondern direkt gesagt hat, was zur Berufung gehört, nämlich die Ausrüstung mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft aus der Höhe, damit die Verkündigung nicht mit dem Verstande, sondern unter der Inspiration und Leitung des Heiligen Geistes stattfindet. Und das ist das Wichtigste auch für diese Zeit. Wir alle wissen, dass alle in allen Kirchen ihre Lehren haben und ihre Glaubensbekenntnisse aufgestellt haben. Doch wir gehen einfach zum Wort Gottes zurück, um euch das erste Beispiel zu geben. Im Johannesevangelium im 3. Kapitel finden wir das Gespräch des Herrn mit Nikodemus. Und der Herr spricht, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und dann kommt der Ausspruch, ihr müsstet wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Jeder kann es nachlesen. Die wahren Verkündiger bleiben bei diesem Wort nicht stehen. Sie gehen zum nächsten Wort, zum nächsten Auftrag und fügen zusammen, was zusammengehört. Was haben all die Kirchen gemacht? Ob die römische, die griechische, die orthodoxe, die anglikanische, die presbyterianische Kirche, alle Kirchen haben diese beiden Worte aus Wasser und Geist dazu verwendet, um dem Säugling eben mal dreimal Wasser auf die Stirn zu tun, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann ist dieser Säugling ein Kind Gottes geworden und wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Das muss ein Mensch sich vorstellen und vor Augen führen, dass der Betrug in den Kirchen wirklich mit der Geburt eines Menschen beginnt und mit der Beerdigung eines Menschen erst aufhört. Und deshalb muss deutlich gesagt werden, die anderen Bibelstellen müssen dazu gelesen werden, um ein Gesamtbild zu bekommen. Und deshalb müssen wir einfach zurückgehen zu dem, was die Apostel in der ersten Predigt und in der letzten Predigt verkündigt haben, gelehrt haben und praktiziert haben. Lesen wir weiter.
Wir lesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde.
Amen. Und deshalb fand die Ausgießung des Heiligen Geistes statt bei Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Petrus hat nicht gepredigt, er hat abgewartet, bis die Verheißung Erfüllung gefunden und die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe durch die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Erst dann trat Petrus auf und sagte, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel verheißen hat, in den letzten Tagen wird es geschehen, und es geschah. Und wir müssen mit allem Respekt zum Anfang zurückkehren. Dazu ist die letzte Botschaft gebracht worden, die 100-prozentig mit der ersten übereinstimmen muss. Bitte schön.
Wir lesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 39. Apostelgeschichte 2, Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch fern stehen, so viele ihrer der Herr, unser Gott, berufen wird.
Auch dieses Wort ist doch so wichtig. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und deshalb steht geschrieben, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Hier am Pfingsttage geschah es doch, dass die erste Predigt gehalten, die erste Taufe stattgefunden hat auf den Namen Jesu Christi. Die Apostel, und hier war es Petrus, der doch gehört hatte, was der Herr im Missionsbefehl in Matthäus 28 gesagt hat. Darum geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, wer da glaubet und getauft wird. Und dann, und taufet sie auf den Namen, nicht auf die drei Titel, sondern auf den Namen, in dem sich Gott als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Deshalb wurden alle in der neutestamentlichen Gemeinde auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Aber jetzt kommt der Hauptabschnitt. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die der Herr herzurufen wird. Ich sage das mit Schmerz. Auch diese Bibelstelle, die so wichtig ist, wurde von vielen großen Männern, die als Erweckungsprediger auftraten, missverstanden. Zum Beispiel der Ausspruch, lasst euch ein jeder taufen auf den Namen Jesu Christi, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Soll ich euch die große Kirche nennen, die einfach behauptet, wer getauft wurde, hat den Heiligen Geist empfangen? Und wenn ihr heute zu den Baptisten, zu den Methodisten, zu vielen Gemeinden geht, dann frage ich, habt ihr schon jemals gehört, dass in einer Baptistengemeinde Gebetsstunden stattfinden, um die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen? Dort glaubt man, dass der Täufling in dem Moment, wo er getauft wurde, den Heiligen Geist empfangen hat. Weil geschrieben steht, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung. Wer aber die Apostelgeschichte weiterliest, ob Kapitel 8, ob Kapitel 10, ob Kapitel 19, man muss doch weiterlesen. In dem einen Ort wurden die Menschen zuerst getauft, und dann kamen die Apostel aus Jerusalem, um ihnen, die gläubig geworden waren, die Hände aufzulegen, damit sie geistgetauft werden. In dem anderen Fall bei Cornelius wurden sie zuerst geistgetauft und dann im Wasser getauft. In Apostelgeschichte 19 wurde zuerst getauft und dann geistgetauft. Warum gehen die Menschen nicht von Bibelstelle zu Bibelstelle, sondern nehmen eine einzige Stelle und berufen sich darauf und sie haben die Stelle missverstanden. Nehmt die andere Glaubensgemeinschaft, die gar nicht an die Taufe glaubt. Aus 1. Korinther 1, nur weil Paulus gesagt hat, Gott hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen. Und deshalb hat der Prediger, der Erweckungsprediger einer großen Gemeinde verkündigt, Gott hat mich nicht gesandt zu taufen, also bei uns wird nicht getauft, bei uns wird nur das Evangelium verkündigt. Warum ist dieser große Gottesmann nicht weitergegangen? Und wenn ihr sogar zur Reformation zurückgeht, Martin Luther war nicht nur gegen die Glaubenstaufe, er hat sein Urteil ausgesprochen, hat den Fluch über die Wiedertäufer ausgesprochen. Einerseits ein Mann Gottes, der das Evangelium verkündigte, andererseits mit Blindheit geschlagen. Und wenn wir durch all die Erweckungen gehen, es sind nur Teilwahrheiten geoffenbart worden seit der Reformation. Aber in jeder Erweckung ist Neues aus der Schrift geoffenbart worden, bis hin zur Pfingsterweckung, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes neu betont und auch erlebt wurde. Aber jetzt sind wir tatsächlich zu dem Punkt angekommen, wo man nicht mehr in überlieferten Lehren bleiben kann. Denn selbst die Pfingstbewegung ist in der trinitarischen Lehre geblieben. Glauben an eine heilige Dreieinigkeit. Der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig, der Heilige Geist ist ewig. Wo gibt es etwas derartiges in der Bibel? Einerseits geistgetauft, andererseits im Irrtum geblieben und sie taufen auf die römische Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Stellen aber den Anspruch, geistgetauft zu sein. Und lasst mich das mit aller Deutlichkeit sagen. Die wahrhaft Gläubigen, die den Heiligen Geist empfangen, werden vom Heiligen Geist in alle Wahrheit geleitet. Und wer jetzt behauptet, den Heiligen Geist empfangen zu haben, der wird zurückgeführt werden. Der wird nicht in der Trinitätslehre, Trinitätstaufe, in all den überlieferten Irrlehren bleiben, der wird sich im Wort der Wahrheit heiligen lassen, denn so steht's geschrieben, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, und so steht's geschrieben, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen, und deshalb muss die göttliche Wahrheit über jedes biblische Thema verkündigt werden, damit alle, die zur Brautgemeinde gehören, darin geheiligt werden. Bitte schön.
Wir lesen aus 2. Korinther 1, Vers 20 bis 22. 2. Korinther 1, Vers 20 bis 22. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns, der uns aber samt euch auf Christus festgegründet und uns gesalbt hat, das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat.
Bitte, liebe Brüder und Schwestern, lest diese Verse noch einmal. Dieses Wort ist an die Auserwählten, an die Vorherbestimmten, an die wahrhaft Gläubigen gerichtet. Wir haben hier von unserem Herrn gelesen, in ihm ist das Ja, in ihm das Amen und die Erfüllung der Verheißungen durch uns. Aber nur, wer die Verheißungen Gottes glaubt, in dem können sie Erfüllung finden. Geht doch heute von Kirche zu Kirche, von Gemeinde zu Gemeinde. Wer glaubt denn jede Verheißung, die im Worte Gottes geschrieben steht? Wer glaubt die Verheißung, dass Gott einen Propheten wie Elia senden wollte, ehe der große Tag des Herrn kommt? Nur wer die Verheißungen Gottes glaubt, empfängt durch die Taufe des Heiligen Geistes die Salbung und das Siegel. Wer die Verheißungen nicht glaubt, empfängt nur die Salbung, nicht aber das Siegel. Und das müssen wir einfach ein für alle Mal betonen. Geistgetauft sind heute, wie man schreibt, 550 Millionen. Wer von diesen 550 Millionen glaubt die Verheißung? Alle glauben an die Geistestaufe, an Bekehrung, aber keiner von ihnen glaubt, dass Gott vor der Wiederkunft Jesu Christi einen Boten senden würde, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Alle bleiben in ihren Lehren, in ihren Glaubensbekenntnissen. Ich wiederhole mich, nur die aus Gott geboren, den Heiligen Geist empfangen, die wirklich die Salbung des Heiligen Geistes empfangen haben und das ganze Wort Gottes glauben und besonders die Verheißung für unsere Zeit. Nur sie können das Siegel Gottes empfangen. Und wir sind dankbar, dass der Herr Sorge dafür getragen hat, dass wir von Herzen glauben können. Und wir alle wissen doch, Gott hat seinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen, aber nur die Auserwählten glauben, was und wie die Schrift es sagt, und sie empfangen nicht nur die Salbung, sondern die Versiegelung mit dem Heiligen Geist auf den Tag des Herrn, ja, auf die Stunde der Wiederkunft Jesu Christi. Bitte schön.
Wir lesen aus Galater, das 4. Kapitel, Vers 28. Galater 4, Vers 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung.
Auch dieser Vers muss ernst genommen werden. Abraham hatte ja auch Ismael. Und nachdem seine Frau heimgegangen war, hat er noch einmal geheiratet und hatte 6 Söhne. So steht es in 1. Mose 25. Aber Isaac war der Sohn der Verheißung. Nur in Bezug auf Isaac hat der Herr persönlich dem Abraham sagen können, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder, dann wird Sarah den Sohn haben. Hier war eine Verheißung. Und Brüder und Schwestern, wir müssen den Begriff Verheißung betonen und nochmals betonen, denn euch gilt diese Verheißung und euren Kindern und allen, die der Herr herzurufen wird, auch die Verheißung, dass der Herr einen Propheten senden würde, der alles wieder in den rechten Stand bringen würde. Also danken wir Gott, dem Herrn, dafür, dass wir all diese Schriftstellen haben, dass wir Kinder der Verheißung sind, das Wort der Verheißung glauben und die Erfüllung der Verheißungen miterleben werden. Lesen wir weiter.
Wir lesen aus Römer das 11, Vers 7. Römer 11, Vers 7. Wie steht es also, was Israel erstrebt, das hat es in seiner Gesamtheit nicht erreicht. Der auserwählte Teil aber hat es erreicht. Die übrigen dagegen sind verstockt worden.
Auch diese Bibelstelle ist von so großer Bedeutung. Das ganze Volk wurde herausgeführt. Aber dann kam doch die Prüfungszeit in den 40 Jahren. Dann kam das Murren, dann kam der Unglaube, der Ungehorsam. Und deshalb steht geschrieben, nicht in der Gesamtheit, sondern der auserwählte Teil, diejenigen, die sich durch Unglauben und Ungehorsam nicht betrügen ließen, sondern im Glauben und im Gehorsam verharrten. Nur der auserwählte Teil hat das Ziel erreicht und ist in das Land der Verheißung hineingekommen. Genauso ist es jetzt, was die Gemeinde des Herrn betrifft. Viele reden von der Wiederkunft des Herrn, von der Heimführung Israels in das Land der Verheißung. Viele reden von der Endzeit, ja von den Zeichen der Zeit. Aber nur der auserwählte Teil, der die göttlichen Verheißungen glaubt, wird das Ziel erreichen. Dank sei dem Herrn dafür. Wir lesen weiter.
Wir lesen aus Römer 11, Vers 25 und 26. Römer 11, Vers 25 und 26. Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird.
Dank sei dem Herrn. Wir sind tatsächlich da angekommen, wo diese Schrift ihre Erfüllung findet, bei der Brautgemeinde. Wenn die Vollzahl da ist, wird der Herr den Abschluss bilden und die Vollendung machen und uns heimnehmen. Und dann wird er sich Israel zuwenden. Dann werden die beiden Propheten mit göttlicher Vollmacht 3,5 Jahre in Jerusalem das Wort verkündigen. Dann wird zuerst die Zahl der 144.000 herausgerufen und versiegelt werden. Und dann wird ganz Israel dazu kommen. Aber zuerst muss die Vollendung der Brautgemeinde aus den Nationen stattfinden. Erst dann wird der Herr sich Israel voll zuwenden und alles ist in greifbare Nähe gerückt. Die Wiederkunft des Herrn steht wirklich vor der Tür. Wir lesen weiter.
Wir lesen den 26. Vers. Und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht. Jesaja 59, Vers 20 bis 21, Jesaja 27, Vers 9. Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird Jakob von allem gottlosen Wesen freimachen.
Dank sei dem Herrn. Paulus hat sich hier auf die Stellen des Alten Testaments bezogen und es laut und deutlich verkündigt, was mit ganz Israel geschehen wird. Bitte schön.
Wir lesen aus Johannes 14, 2b und Vers 3. Johannes 14, 2b und Vers 3. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid.
Dank sei dem Herrn, darauf warten wir und wir wissen, dass der Herr wiederkommen wird, wie geschrieben steht in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Derselbe Jesus wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel auffahren sehen. Und wir warten darauf. Noch kurz ein paar Verse, bitte.
Wir lesen aus Matthäus 24, 14. Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen.
Auch dabei dürfen wir einfach von Herzen betonen, das ist vor unseren Augen Realität geworden. Die letzte Botschaft, das Wort des Herrn, ist wirklich allen Völkern und Sprachen verkündigt worden. Und wir sind dem Herrn dankbar und dürfen auch in dieser Sendung allen Brüdern und Schwestern in allen Völkern und Sprachen Gottes reichen Segen wünschen. Die Schrift ist erfüllt und wie geschrieben steht, dann wird das Ende kommen und das Ende steht nahe bevor. Bitte schön.
Wir lesen aus Matthäus 25, Vers 6. Um Mitternacht aber erscholl ein Geschrei. Der Bräutigam ist da. Macht euch auf, ihn zu empfangen.
Ja, wir sagen einfach, nicht er ist schon da, sondern wie die meisten Übersetzungen es wiedergeben. Der Bräutigam kommt. Aber es ist eben der letzte Ruf. Nicht nur, wie er in den 2000 Jahren verkündigt wurde, sondern mit Betonung, der Bräutigam kommt. Er kommt. Er steht vor der Tür. Lesen wir noch etwas.
Wir lesen aus Matthäus 25, Vers 10. Während sie nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam, und die Jungfrauen, welche in Bereitschaft waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl hinein, und die Tür wurde verschlossen.
Auch diesen Vers und Schriftstelle müssen wir sehr ernst nehmen. Nur die bereit waren, die bereit sein werden, nur die wird der Herr mitnehmen bei der Entrückung. Seid bereit, vor ihm zu stehen, seine Herrlichkeit zu sehen, noch schnell ein paar Verse.
1. Thessalonicher 4, von Vers 1 bis 12. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 12. Weiter nun, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr ganz so, wie ihr es von uns vernommen habt, auf welche Weise ihr wandeln und zu Gottes Wohlgefallen leben müsst. Ihr wandelt ja auch wirklich so, dass ihr darin immer noch zunehmet.
Auch dieser Vers muss betont werden, dass wir zu Gottes Wohlgefallen leben sollen, dass Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen möchte. Und alle Brüder und Schwestern mögen doch alle Verse bis Vers 15 selber jetzt aufschlagen und lesen, aber auch mithören, was von Vers 16 geschrieben steht. Aber bitte immer mit dem Gedanken dessen, was wir bereits gelesen haben aus 1. Thessalonicher 4. Denn hier geht es um die Entrückung. Und deshalb wird noch einmal betont, dass wir zu Gottes Wohlgefallen leben müssen, um an der Entrückung teilzunehmen. Und in den weiteren Versen bis Vers 15 wird uns gesagt. Wir lesen jetzt von Vers 16.
Wir lesen aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, von Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Und alsdann werden wir alle Zeit mit dem Herrn vereint sein.
Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Und dann lesen wir, dass der Weckruf ergehen wird. Was geschieht jetzt? Es ist nicht nur eine allgemeine Erweckung, sondern der letzte Weckruf, der Weckruf vor der Wiederkunft Jesu Christi, dass wir vom geistlichen Schlaf aufwachen, dass wir nüchtern werden, um zu erkennen, dass wir wirklich an den Zeichen der Zeit, an dem, was jetzt auf Erden geschieht, erkennen, dass das Kommen des Herrn vor der Türe steht. Alles findet doch Erfüllung. Und unser Herr hat es doch gesagt, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, Kriege, Hungersnöte, teure Zeiten, Erdbeben, alles, Klimawandel, alles, alles geschieht. Und wenn das geschieht, hebet eure Häupter empor, denn eure Leibeserlösung naht. Oh, wie dankbar können wir sein für die letzte Botschaft, die wir gehört haben und von Herzen glauben. Mögen alle wach werden, mögen alle die letzte Botschaft von ganzem Herzen glauben, alle Trägheit, alle Lauheit ablegen, feurig werden, im Geist dem Herrn zu dienen, bereit. Mögen unsere Herzen wirklich erfüllt werden mit Dankbarkeit, dass wir zu den Auserwählten gehören und dass wir keine Versammlung versäumen und jedes Wort Gottes glauben. Und jetzt hören wir noch eine Bibelstelle.
Bitte wir schön. Lesen aus Jesaja 55, Vers 8 bis 11. Jesaja 55, Vers 8 bis 11. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So lautet der Ausspruch des Herrn. Sondern so viel der Himmel höher als die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee von Himmel herabfällt und nicht dorthin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie zum Grünen gebracht, so dass sie dem Seemann Samen und dem Essenden Brot gegeben hat. Ebenso verhält es sich auch mit meinem Wort, das aus meinem Munde hervorgeht. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern erst dann, wenn es das ausgerichtet hat, was ich gewollt habe und das zustande gebracht hat, wozu ich es gesandt habe.
Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Auch hier möchte ich darum bitten, diesen Text noch einmal unter Gebet zu lesen. Wie gewaltig sind doch diese Gedanken. Eure Wege sind doch nicht meine Wege, eure Gedanken nicht meine. Gott hat uns die Gnade geschenkt, die eigenen Wege zu verlassen und den Weg Gottes, den schmalen Weg, der zum Leben führt, zu betreten. Jeder Vers, jede Zeile hat hier eine solche Aussagekraft. Und wie der Regen doch nicht zurückkehrt, sondern runterfällt, um auszurichten am Erdboden das, wozu er gesandt wurde, nämlich, dass der Sämann den Samen säen kann. Der Regen wird doch nicht wieder zurückgenommen, sondern er wird fallen, damit der Sämann säen kann. Wir warten auf den Frühregen, auf den Spätregen und wie geschrieben steht und wie wir gelesen haben. Brüder und Schwestern, bitte glaubet Gott, so wie wir es im letzten Vers gelesen haben. Das Wort, das aus meinem Munde hervorgegangen ist, wird nicht leer zu mir zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu es gesandt wurde, und das zustande bringen, was ich gewollt habe. O Gott, was soll ich dazu noch sagen? Nicht der Prophet, nicht der Bruder Brenhem, nicht der Bruder Frank, sondern das Wort Gottes wird das ausrichten an der Brautgemeinde, wozu es gesandt wurde. Bitte lest doch solche Bibelstellen noch einmal und sagt, geliebter Herr, lass es bei mir in Erfüllung kommen oder zur Erfüllung kommen. Lass mich Anteil an dem haben, was du gegenwärtig tust. Und noch einmal die Betonung. Der Regen wird nicht nach oben zurückgehen. Er wird den Erdboden fruchtbar machen, damit gesät werden kann. Und das Wort des Herrn ist doch gesandt worden, damit das, was Gott verheißen hat, geschehen kann. Und wir sind Kinder der Verheißung, glauben das Wort der Verheißung und stellen uns auf dieses Wort und sagen, geliebter Herr, erfülle du an mir alles, was du verheißen hast. Ich glaube von ganzem Herzen, dass dein Wort, das an mich ergangen ist, nicht zu dir leer kommt, sondern mich mitnehmen wird und an mir das ausrichten wird, bis hin zur Entrückung, bis hin zur Vollendung, dass mein Leben dir wohlgefällig wird und ich dabei sein werde, wenn du die Deinen heimholst. Mein Herz ist erfüllt. Ich möchte Gott nur noch danken, dass er unsere geistlichen Augen geöffnet, unser Verständnis aufgetan hat, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt, mögen alle weltweit gesegnet sein mit dem Segen des allmächtigen Gottes und mögen alle Worte, alle Verheißungen in uns und durch uns ihre Erfüllung finden, bis auch wir vom Glauben zum Schauen kommen. Seid gesegnet mit dem Segen des allmächtigen Gottes in allen Völkern und sprachen in Jesu heiligem Namen. Amen. Wir stehen noch auf zum Schlussgebet. Bruder Borg wird noch kurz mit uns danken.
Himmlischer Vater, wir danken dir. Du bist treu und wahrhaftig.
Mein Gott.
In all deinem Tun.
O Herr.
Wir haben auch heute Morgen dein Wort gehört.
Mein Gott.
Und dein Wort kehrt nicht leer zu dir zurück.
Nein.
Sondern erst dann, wenn es ausgerichtet hat.
Amen.
Unter denen, die dir glauben.
Amen.
Wozu du es gesandt hast.
Ja, Herr.
Herr, wir danken dir
für
deine Gnade, für deine Treue, dass du unsere Augen, unsere Herzen, unsere Ohren geöffnet hast.
Amen.
Für die letzte Botschaft.
Ja, Herr.
Herr, wir bitten dich, segne alle Zuhörer,
ja.
Dein gesamtes Volk weltweit.
Amen.
Heile die Kranken.
Ja.
Mach die Gebundenen frei,
ja.
Und rette, was noch verloren ist.
Ja, Herr.
Zur Verherrlichung deines Namens.
Oh,
hab Dank für diese Verkündigung in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.